Wir sind jetzt bei, also ich darf jetzt ein bisschen wiederholen. Es tut mir leid, dass ich da immer, dass da was abgeschnitten ist. Ich bin noch nicht drauf gekommen, wie man das macht, dass das nicht der Fall ist. Das liegt wahrscheinlich an der Einstellung. Ja. Also. Bitte? Wir haben also jetzt schon einige Punkte geschafft. Wir wissen mittlerweile, dass es sich um drei Zeitabschnitte handelt, nicht um zwei. Dass diese Zeitabschnitte eine Einheit bilden, keine Lücken dazwischen sind, das erlaubt der Text nicht. Also das wäre wirklich Spekulation, da irgendwo noch zeitliche Lücken hineinzuschieben. Es ist einfach nicht erlaubt. Auch in den 70 Jahren werden keine Lücken eingeschoben. Wenn er sagt, 70 Jahre werden über Jerusalem vergehen und das Volk wird nach den 70 Jahren zurückgeführt werden, dann heißt es nicht 700 Jahre und ein paar hundert Jahre Lücken sind dazwischen. Das geht nicht. Ja. So dürfen wir nicht umgehen mit Gottes Wort. Und auch hier, diese 70 Wochen, wenn er sagt 70 Wochen, dann sind das 70 Wochen und nicht eine längere Zeit. Ja. Also wir dürfen nicht irgendwo Lücken einschieben. Das wird ganz gerne gemacht zwischen der 69. und der 70. Woche, schiebt man gern 2000 Jahre dazwischen. Das darf man aber nicht machen. Also, wir haben also die erste Zeit wird nicht gebaut, diese 7 Wochen, und dann, sobald dann der Gesalbte gekommen ist, dieser Fürst, dann wird gebaut, 62 Wochen lang, Jahrwochen. Das heißt, ja, und dann, dieser zweite Abschnitt ist ein schwerer Abschnitt. Ist eine schwere Zeit, wird gesagt. Die Bauzeit ist schwierig, es gibt ständig Baustopps. Und es geht einfach nicht weiter, es geht nicht voran. Und man denkt sich aber dann, nach irgendeiner Zeit war doch dann Jerusalem wirklich gebaut. Also, was weiß ich, nach 100 Jahren, da gab es doch ein fertiges, gebautes Jerusalem. Aber bitte nicht das Jerusalem, das Gott versprochen hat. Vergessen wir nicht, es geht um ein Jerusalem, das nie mehr zerstört werden wird. Es geht um ein Jerusalem, wo ein Allerheiligstes gesalbt wird. Es geht um ein Jerusalem, wo ewige Gerechtigkeit eingeführt wird. Das ist eben nicht erreicht. Das heißt, die Bauzeit geht weiter. Und das Ende dieser 62 Wochen die 62 Wochen enden mit der Ermordung eines Gesalbten. Da sind wir jetzt in Kapitel 9, Vers 25. 62 Wochen wird sie wiederhergestellt und gebaut werden. Marktplatz und Graben, oder Wall, wie man das übersetzt. Und zwar in Bedrängnis der Zeiten. Also alles, die Straße und der Graben werden wiederhergestellt werden. Und zwar in Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Und es wird keiner für es sein. Also der zweite Abschnitt. Da geschieht das Bauen. Die Zeiten sind beengt, das heißt feindselige Nachbarn sind da. Sowohl in der persischen Zeit als auch unter Alexander dem Makedonier und unter den Ptolemäern und Seleukiden blieb Judäa eine kleine Provinz und war immer wieder bedrängt. Es war hin und her geworfen zwischen den Mächten der Könige des Südens und Könige des Nordens. Keine Rede von der Blüte, die die Propheten vorausgesagt hatten. Also, wenn ich das jetzt hier so darstellen darf. Wir haben etwa den Beginn, entweder 605 oder 597 oder 587. Das ist die Zeit vor dem Bauen. 538 ist die Zeit, wo die 62 Wochen beginnen. Da war die Rückführung der Juden und jetzt wird gebaut. Und nachher da 538, da kam dieser hohe Priester Josua. Und dann wird am Ende dieser langen Zeit wird dann ein hoher Priester wird ermordet. Das kann nicht der gleiche sein, denn die Priester leben nicht so lange. Die leben nicht 400 Jahre lang. Es muss also ein anderer sein, der dann ermordet wird. Und dann ist eine Woche lang Bedrängnis. Und in dieser Bedrängnis, da heißt es, der Fürst, der die Stadt verwüstete, nimmt das Opfer weg. In der Wüste dieser Bedrängnis, in der Hälfte dieser Bedrängniswoche. Das heißt, der zweite Abschnitt ist Bauzeit, dritte Abschnitt ist Katastrophe, ist Verwüstungszeit, ist furchtbare Drangsalszeit Israels. Und in der Mitte dieser letzten Woche kommt ein Fürst, der die Stadt verwüstet, und dieser selbe Fürst, dessen Volk, also dessen Soldaten die Stadt verwüsteten, dieser selbe Fürst nimmt das tägliche Opfer weg. Soweit. Also das ist hier der dritte Abschnitt. Für uns vom Text her, wenn ich noch ein bisschen auf den Text eingehen darf, was für uns noch wichtig ist, in Kapitel 9, Vers 26, nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet und es wird keiner für es sein. Schwieriger Ausdruck, oder? Es wird keiner für es sein. Aber so steht es im Hebräischen da. Wir müssen das übersetzen, was da steht. Also, irgendein Gesalbter wird ausgerottet, wer immer das auch ist. Und das Ergebnis der Ausrottung des Gesalbten ist, dass es keinen mehr hat. Es. 26. Wer ist es? Es wird keiner mehr für es sein. Jetzt muss man suchen. Wer könnte das sein? Es muss ein Bezugswort sein, das wir vorher haben, das aber auch das richtige Geschlecht hat im Hebräischen. Das ist hier feminin. Moment. Jetzt muss ich gerade schauen, wie es im Hebräischen ist, dass ich nicht was sage, was nicht stimmt. Hebräische Text schnell. Hebräische Text. Maskulin, Entschuldigung. Es wird keiner für es maskulin sein. Also es muss ein männliches Bezugswort sein. Jetzt könnte das eine Person sein, für ihn. Oder für es, das Volk. Das Volk ist maskulin. Also könnte das sich auf das Volk beziehen. Oder für den Tempel. Auf den Tempel könnte es sich noch beziehen. Denn der ist auch...
nicht für ihn.
Für ihn. Für ihn oder für es? Für ihn oder für es, müssen wir sagen. Gut, was am logischsten wäre, wenn der Gesalbte ausgerottet ist, der hohe Priester, dann hat es keinen mehr, das Volk. Ja, dann ist es, das heißt, mit der Ausrottung dieses hohen Priesters gibt es keinen hohen Priester mehr. Das heißt, keinen rechtmäßigen hohen Priester mehr. Jetzt ist die Frage, könnte sich das auf den Herrn Jesus beziehen? Mit der Tötung des Herrn Jesus gibt es keinen hohen Priester mehr für das Volk? Kam der Herr Jesus als hoher Priester nach Israel? Das passt nicht. Das passt einfach nicht. Bitte.
Gedanken, ja, es ist gerade so im Entstehen gewesen, weiß ich nicht, ob es Dienst oder ob es das,
ja,
ist es vielleicht das Opfer, was dann auch nicht stattfindet.
Und es gibt nicht für, es gibt keinen mehr für das Opfer.
Ja.
Könnte auch sein, jetzt weiß ich nicht, Opfer, aber Opfer haben wir ja kein, das wird ja nicht genannt vorher. Wir müssen ja ein Bezugswort finden, ja, das genannt ist. Also genannt, das Volk wird genannt in Vers 24. Die Stadt, das Heiligtum wird genannt. Also für mich am logischsten passt das Volk, dass wenn der hohe Priester getötet ist, dann hat das Volk keinen hohen Priester mehr. Passt allerdings nicht auf den Herrn Jesus, denn der Herr Jesus, gerade durch seinen Tod wurde er der hohe Priester für sein Volk. Also bitte, gerade dann hatte man einen hohen Priester, und zwar für alle Ewigkeit. Die wir schauen mal, auch von der Zeit her ist es ganz schwierig, denn wenn wir wirklich rechnen würden, die Zeit vom Jahre 538 an, wenn wir dann 62 Wochen, das wäre 434 Wochen in die Zukunft gehen, dann kommen wir einfach nicht auf Jesus Christus. Es ist einfach um 100 Jahre da fehlen uns 100 Jahre. Und 100 Jahre ist relativ viel. Die Ausleger tun sich ungeheuer schwer, wenn man die verschiedenen Kommentare liest. Man merkt, wie sie hin und her ringen mit allen möglichen Theorien. Ich werde euch nachher, wenn wir ein bisschen Zeit noch haben, zeige ich euch 6 verschiedene Theorien, die aufgestellt wurden, um irgendwie das Ganze hinzukriegen, und keine funktioniert. Aber gehen wir mal jetzt vorher, gehen wir jetzt wieder zurück hier zum... Es gibt eine sehr einfache Lösung. Und wir, also mir imponieren immer die Lösungen, die einfach sind. Überlegen wir mal den Zusammenhang. Wo befinden wir uns? Es sind die Juden, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft. Ihnen wurde gesagt von 4 Königreichen. Und wir wissen, das war das babylonische, medopersische, das geeinte griechische unter Alexander und das geteilte griechische Reich, vor allem das Seleukidenreich, war das letzte. Von denen haben wir jetzt zweimal gehört, in Kapitel 2 und in Kapitel 7. Dann haben wir von dem kleinen Horn gehört in Kapitel 7, von dem Antiochus. Dann haben wir in Kapitel 8 gehört von dem kleinen Horn, dem Antiochus. Was hat es gemacht? Das hat die Stadt verwüstet, also das kleine Horn war Antiochus, der hat die Stadtmauern geschleift, also nicht alles, aber zerstört, hat die Häuser verbrannt, die Bevölkerung musste fliehen und die haben dann eigene Festung gebaut in Jerusalem. Also die Stadt wurde wirklich verwüstet und der Tempel wurde auch verwüstet durch eine Entweihung fürchterlichster Art. Und das Ganze war eine Zeit von 3,5 Jahren, wo er dann verboten hat, das Opfer. Das heißt, es durfte nichts mehr geschlachtet werden. Und wenn man das jetzt so liest mit diesem Text, jetzt lesen wir den Text durch und mit diesen Gedanken. Nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet. Ein hoher Priester wird getötet. Und es wird keiner für das Volk sein oder für das Heiligtum mehr sein. Also kein hoher Priester ist mehr, kein rechtmäßiger mehr. Und die Stadt und das Heiligtum, die werden verdorben, werden verwüstet durch das Volk eines Fürsten, das heißt durch die Soldaten eines Fürsten. Der kommt, der heranrückt, ja. Und sein Ende, das Ende dieses Fürsten, ist in einer Überflutung. Das ist ein bildhafter Ausdruck für ein Gericht, das über ihn kommt. Und bis zum Ende ist Krieg. Es geht immer noch um Israel und Jerusalem. Bis zum Ende ist Krieg. Also bis zum Ende dieses Fürsten, der in der Überflutung ein Gericht bekommt. Bis zu dem Zeitpunkt, dass dieser Fürst stirbt, gibt es Krieg und fest beschlossenes Maß an Verwüstung. Und dann wird ein Detail gegeben in Vers 27, stark machen wird er einen Bund den vielen eine Woche lang. Dieser Fürst wird also ein Bündnis schließen mit vielen Juden, mit den vielen, mit der Masse des Volkes. Eine halbe Woche lang wird er ruhen lassen, Opfer und Gabe. 3,5 Jahre lang verbietet er die Opferdarbringungen und die Speisopferdarbringungen im Tempel. Und über dem Flügel der Gräuel wird ein Verwüster sein, ein Gräuel wird aufgestellt über irgendwelchen Flügeln, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes sich auf den zu Verwüstenden ergießen wird, bis dieser Fürst schlussendlich selber erlegt wird. In Kapitel 2 geht alles hin auf das vierte Reich, Seleukidenreich. In Kapitel 7 geht alles hin auf das vierte Reich, das Seleukidenreich. Und das kleine Horn ist der Antiochus. Es ist immer der Fokus der Prophetie. In Kapitel 8 geht alles hin auf diesen Antiochus. Und Kapitel 9? Was wäre, wenn dieser Fürst niemand anderes ist als Antiochus? Der Fürst, der die Stadt verwüstete, nimmt das Opfer weg. Und der hohe Priester, der ermordet wird, ist niemand anderes als dieser Onias der Dritte. Diese Auslegung oder diese Deutung, diese Weissagung ist schon sehr, sehr alt. Die wird oft von bibelkritischen Leuten genommen. Das heißt, bibelkritische Theologen, die nicht glauben an die Prophetie, die bringen gerade diese Lösung. Wieso kommen die auf diese Lösung? Die sagen, die Prophezeiung ist so eindeutig, das kann gar nicht eine echte Prophezeiung sein. Das ist im Nachhinein geschrieben worden. Das ist gar nicht von Daniel, das ist von irgendeinem Makkabäer geschrieben worden, der sozusagen das als nachträgliche Prophetie geschrieben hat, weil alles so passt. Nur in einem Punkt haben sie sich geirrt, sagen sie, in der ganzen Zeit, in dieser Zeitablauf, Zeitfolgen. Die bibelkritischen Theologen haben natürlich Unrecht mit ihrer These, dass das alles später geschrieben wurde. Aber mit einem Punkt haben sie recht. Es trifft so viel zu von diesen Details auf den Antiochus, dass man wirklich nur staunen kann. Also das würde auch in den Zusammenhang von Kapitel 2, 7, 8 und 9 hinein, also 8 hineinpassen und auch von Kapitel 11 und Kapitel 12, wie wir dann noch sehen werden. Das ist eine These, dass wir müssen die aber prüfen. Wir dürfen da nicht zu schnell das akzeptieren. Aber die Daten von dieser letzten Woche, die sind interessant. Die Ermordung des Hohen Priesters geschah irgendwann im Jahr 171. Das Aufhören der Opfer, beziehungsweise der Gräuel der Verwüstung, geschah im Dezember 168. Und die Wiedereinweihung des Tempels geschah im Dezember 165, 3 Jahre später. Und der Tod des Antiochus geschah etwa im Februar, das weiß man nicht genau, könnte auch März sein, des Jahres 164. Das heißt, alles in allem kämen wir in etwa auf 6,5 Jahre, von 171 bis Dezember 165 oder Februar 164, etwa 6,5 Jahre, 2300 Tage, hatten wir in Kapitel 8. Aber hier steht eine ganze Woche. Aber passen wir auf, eine Woche bei den Juden, was heißt denn eine Woche? Jüdisch gezählt, der Anriss eines Jahres gilt schon als Jahr. Das heißt, es muss gar nicht 7 Jahre sein, es kann auch 6,2 Jahre sein. Versteht ihr? Wenn es ein bisschen über das eine Jahr drüber und das andere Jahr drüber geht, dann hätten wir schon 8. Ja? Also hier sind es 7 Jahre, weil ein Jahr ist nur angerissen. Das heißt, wir haben 6,5 Jahre, zählt aber für 7 Jahre, zählt für eine Woche. Das wäre typische jüdische Zählweise, wie Gott das ja auch uns öfters zeigt, in der Art, wie die Juden zählen. Ich sage, das wäre ein ganz, würde sehr, sehr einfach hineinpassen. Das Einzige, was nicht passt, und über das reden wir aber nachher noch, das sind der Mittelteil, das ist ein bisschen zu kurz, denn von 538 bis 171 sind es nicht 434 Jahre, sondern 367 Jahre. Da fehlen uns etwa 70 Jahre oder 60. Ja? Das heißt, sind etwa zu kurz. Aber auch da müssen wir Acht geben. Der erste Teil sind auch nicht exakt 49 Jahre. Der letzte Teil sind nicht exakt 7 Jahre. Warum sollte also der mittlere Teil, der lange Teil, exakt 434 Jahre sein? Muss es gar nicht. Das heißt, sobald wir zugeben, wir können auch ein bisschen, wir müssen nicht arithmetisch, exakt mathematisch rechnen. Wenn wir das zugeben würden, dann haben wir eine sehr einfache Lösung. Wenn wir das nicht tun, wir sagen, nein, es muss mathematisch exakt passen, gibt es überhaupt keine Lösung. Ich zeige euch dann die verschiedenen Wege, die die Ausleger gegangen sind, um irgendwie da weiterzukommen. Deshalb ist das für mich persönlich die plausibelste Lösung für diese 70-Jahr-Wochen. Es ist einfach nicht exakt gezählt. Es wird hier ein bisschen mit symbolischen Zahlen gespielt oder gespielt. Gott tut das gerne, dass er ganz bewusst hier bestimmte Zahlen nennt, die Zahlen verwendet, die jetzt einen Symbolwert haben. Und wenn wir rechnen würde von 605 weg bis 164, da kommen wir schon fast dorthin. Ja? Von 605 bis 164 sind es 440, ungefähr 440, knapp 440 Jahre. Ja, statt 490, aber trotzdem. Ja. reicht nicht, es fehlt uns wieder 50 Jahre. Aber trotzdem, es muss nicht exakt genau gezählt sein. Ja. Was aber nicht passt, ist, dass wir 2000 Jahre einschieben. Das ist also wirklich zu viel. Ja, da kann man nicht mehr von Symbolik sprechen. Also das Verhältnis muss schon noch passen, sonst verliert jegliche Symbolik überhaupt den Sinn. Ja. Man kann nicht sagen, die letzten 3,5 Jahre, die dauern einfach 2000 Jahre. Das geht, sprengt alle Proportionen, das geht nicht. Ja. Aber wenn ich statt 7 Jahre 6,5 rechne oder 6,2 statt 7, das ist durchaus möglich. Gehen wir aber jetzt, das war jetzt nur so ein bisschen mal ein Vorschlag. Jetzt schauen wir uns aber doch noch, ich möchte auch noch die Einzelheiten ein bisschen uns genauer anschauen. Wir haben diese 70. Woche und wenn wir uns den Text jetzt betrachten, nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet und es wird keinen haben. Das ist der Beginn dieser 70. Woche. Also am Beginn dieser 70. Woche, Ausrottung des Gesalbten, dann 26 in der Mitte, die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk eines Fürsten verderben, welcher kommt und sein Ende ist in der Überflutung, bis ans Ende wird es Krieg geben. Das wäre der zweite Teil der Woche. Das heißt, die Stadt, wir wissen nicht ganz genau, wann die Stadt, aber es ist einfach ein Detail, dass die Stadt verdorben wird und der Tempel verdorben wird und dass irgendwann es ein Ende gibt über diesen Fürsten. Dieser böse Fürst, der so viele Verwüstungen angerichtet hat, geistlicherweise. 27 kommen die Details. Er, dieser Fürst, also jetzt geht er wieder zurück, wie das in hebräischer Weise ganz gerne getan wird. Der eine Vers zeigt das Allgemeine und der nächste Vers gibt die Details. So ist es oft im Hebräischen. Der Vers 26 gibt allgemeine Eindruck über die 70. Woche. Der Vers 27 gibt die Details über die 70. Woche. Und er wird einen Bund schließen mit den vielen eine Woche lang. Und jetzt überlegen wir, was hat Antiochus gemacht? Der hat sich die Juden gekauft. Der hat Bündnisse geschlossen. Er hat gesagt, wenn ihr auf meine Seite tretet, gebe ich euch Ländereien, gebe ich euch Geld und so weiter. Das heißt, hier wird die Masse des Volkes wird überredet durch ein Bündnis, das er schließt, um sie zu gewinnen für seine Seite. Es passt also haargenau auf Antiochus zu. Und zwar eine Woche lang geht das Ganze, weil dann stirbt er ja nach dieser Woche. Und zur Hälfte der Woche wird er, also zur Hälfte dieser Woche, das heißt in der Mitte, das ist etwa im Jahr 168, wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen. Und auf Flügeln von Gräueln wird Verwüstung sein, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossen sich auf den Verwüster ergießt. Das Aufhören lassen der Opfer muss irgendwann im Jahr 168 geschehen sein. Es könnte gut sein, dass es im Herbst war, das können wir nicht feststellen, wann genau. Und dann wurde ein Gräuel der Verwüstung aufgestellt, das war ganz sicher im Dezember, 15. Dezember, 15. Chislev im Jahr 168. Und zwar so lange, bis Vernichtung und Festbeschlossenes sich auf den Verwüster ergießt. Das heißt, der Gräuel der Verwüstung steht so lange, bis die Vernichtung auf den Verwüster kommt, über den Verwüster kommt, also über den König, den Antiochus. Also noch einmal, was geschieht also in der 70. Woche? Der Gesalbte wird getötet, das war Aunias der Dritte im Jahr 171. Das Volk des Antiochus verdirbt die Stadt und das Heiligtum. Ab 169 vor Christus hat er angefangen mit seinen Aggressionen gegen die Stadt, die Bevölkerung der Stadt. Das Ende von Antiochus ist in der Überflutung, das heißt ein Gericht kommt über ihn. Das kam dann etwa im Februar 164. Bis zum Februar 164 sind Krieg und Verwüstungen beschlossen. So war es auch tatsächlich. Es war ganze Zeit Krieg, bis Antiochus gestorben war. Antiochus machte mit der Masse des jüdischen Volkes einen Bund eine Woche lang. Der Bund, also das geschah schon ab dem Jahr 171, da hatten sich schon die ersten hohen Priester gekauft, oder? Denn Menelaus hat ihm Geld gegeben, damit er ihn als hoher Priester einsetzt. Und so weiter. Es geht dann bis zum Jahr 165, beziehungsweise bis zum Tod des Antiochus. Eine halbe Woche lang, also etwa 3,5 Jahre lang, veranlasst er, dass das Schlacht- und Speisopfer aufhört. Mitte 68 etwa. bis Dezember 65. Hier müsste man, hier steht Dezember, aber das stimmt nicht. Denn das Aufhören der Schlachtopfer, das haben wir gar kein Datum. Wir wissen es eigentlich gar nicht, wann genau er das, die Schlachtopfer verboten hat. Auf Gräuelflügeln steht eine Verwüstung, steht ein Götze. Und das ist interessant. Auf Gräuelflügeln steht eine Verwüstung. Auf Gräuel, auf Flügel von Gräuel wird eine Verwüstung sein. Ich habe das lange Zeit nicht verstanden, bis ich gelesen habe, dass der Adler der Vogel des Zeus ist und dass die Zeus-Statuen auf dem Adler stehen. Das heißt, in vielen Abbildungen ist so, dass der Zeus-Götze auf den Flügeln des Adlers steht. So steht also der Zeus-Götze auf Gräuelflügeln. Ja. Götzenflügel. Ich zeige euch gleich das Bild. Hier haben wir das Bild. Das habe ich im Internet gesucht einfach. Ich habe einfach eingegeben, Zeus-Statue oder Flügel und Zeus und so weiter und Adler. Ja? Und dann kam ich auf das Bild. Das ist also nicht von irgendjemandem gezeichnet, der schon vorbelastet ist, sondern das ist bekannt, dass der Zeus auf dem Adler steht. Und wenn so eine ähnliche Statue mit dem Adler auf dem Brandopferaltar aufgestellt wurde, dann versteht man das Bild auf den Flügeln. Der Gräuel steht ein Verwüster. Ja. Also auch das passt sehr, sehr gut auf Antiochus. Der Zusammenhang passt, die Geschichte passt, die geschichtlichen Ereignisse passen und auch der es macht auch Sinn, dass es gerade um etwas geht, was in relativ naher Zukunft geschieht für jene Israeliten, die ja das neue Jerusalem erwarteten, sobald sie zurückgekehrt waren aus der Gefangenschaft. Und er sagt, nein, es kommt noch eine schwere Zeit. Und jetzt gehen wir zur Berechnung dieser Woche. Schauen wir uns das nochmals an. Sieben Wochen, 62 und eine. Wenn wir jetzt rechnen, würden wir jetzt exakt rechnen mit exakten Jahren, also 62 Wochen sind 434 Jahre, dann geht es natürlich nicht auf, das ist klar. Denn mathematisch gezählt sind von 538 bis 171, bis zum Tod des Onias, vergehen 367 Jahre. Das heißt, es sind exakt 67 Jahre zu viel, zu wenig. Aber vergessen wir nicht ich habe nirgends in der Bibel eine echte Prophetie über eine lange Zeitdauer, es gibt sonst meines Erachtens keine einzige Prophetie in der Bibel über lange Zeitdauer, wo uns exakte Jahreszahlen angegeben werden, das wird dann und dann genau geschehen. Das wäre eine Ausnahme in der gesamten Prophetie der Bibel, dass wir also mathematisch etwas vorausberechnen könnten, was geschieht. Ansonsten ist immer so in der Bibel, wenn Gott was voraussagt, dann sagt er nicht die exakte Zeit, wann es geschieht. Also Prophetie ist nämlich nicht Rechnen, Prophetie ist oft ein Zahlenspiel mit symbolischer Bedeutung. Und das würde hier sehr gut passen, dass die 7 plus 62 plus 1, die 7 werden in etwa passen, aber nicht auch nicht ganz, die 62 passen nicht und die eine Woche passt auch eigentlich nicht, es ist nicht 7 Jahre, sondern 6,5 oder 6,2. Die klaren, deutlichen Angaben in Tagen, die nehmen wir so, wie sie sind. 2300 Tage, das sind 6,2 Jahre. Aber hier sagt er eine Woche. Das beweist uns, dass diese 6,2 Jahre sind eine Woche, sind eine ganze Jahrwoche, sind also 7. Statt 6,2 rechnet er 7 oder 6,3 rechnet er 7. Statt 67 rechnet er 70. Schon bei der babylonischen Gefangenschaft. Und statt die ersten 49 sind nicht exakt 49, könnten auch 59 sein. Wir wissen es nicht. Es könnte der erste Teil, diese erste 7 Wochen, muss auch nicht exakt 49 sein. Das heißt, wir haben keine von den drei Zeitangaben, ist eine exakte Zeitangabe. Und wenn das so ist, dann leuchtet mir das sehr ein, dass wir hier eine Symbolik haben in den Zahlen. Das heißt, er möchte bewusst auf die Zahl 70 kommen. 70 Jahre in Daniel Kapitel 2, 70 Jahre werden über Jerusalem hinweggehen, heißt es dort, statt 67. 70 mal 7 ist ein ganz typischer Ausdruck, der öfters vorkommt. Dreimal kommt er in der Bibel vor. 70 mal 7 mal vergeben heißt nicht genau exakt 490 mal vergeben, sondern heißt einfach oft vergeben. 70 mal 7 ist hat einen Symbolwert. Ja, wenn der Herr Jesus sagt, wie oft soll man, wenn der Petrus fragt, wie oft soll ich vergeben? 7 mal? Und er sagt 70 mal 7 mal. Da hat es doch eine Symbolbedeutung, diese Zahl. Oder 1. Mose 4, Vers 24, in der griechischen Übersetzung heißt es übrigens auch 70 mal 7 mal, in der hebräischen heißt es 77 mal, soll der Laban gerecht werden. Wenn man da nach dem Griechischen geht, heißt es 70 mal 7 mal soll der Laban gerecht werden. Aber da hätten wir auch diese Ausdruck 70 mal 7 mal. Und dann gibt es noch etwas ganz Wichtiges für uns. Gott hat gesagt, dass wenn die Israeliten nicht Buße tun, um wie viel wird er die Plagen verlängern? Wie viel mal mehr wird die Strafe sein, wenn sie nicht Buße tun? Kennt jemand die Stelle? Wenn ihr Buße tut, okay, dann gibt es eine Strafe und dann ist Schluss. Wenn ihr nicht Buße tut, dann wird die Strafe verlängert werden. Wie viel mal? 7-mal mehr, sagt er. 7-mal mehr. Siebenfach werde ich euch schlagen. Da wird aus den 70 werden 7-mal 70. Wenn ihr euch nicht von mir zurechtweisen lasst und mir widersteht, werde auch ich euch siebenfach schlagen wegen eurer Sünden. Es kommt dreimal vor in 3. Mose 26, Vers 21, Vers 24 und Vers 28. Das heißt, auch da haben wir ein 7-mal mehr, heißt eine totale Verlängerung. Und jetzt denken wir zurück. 70 Jahre Gefangenschaft und er sagt, nicht 70 Jahre Gefangenschaft, es wird 7-mal 70 Jahre dauern, bis Israel wiederhergestellt wird. Auch das hat doch eine symbolische Kraft, diese Ausdrücke. Also gerade 7-mal mehr. Statt aus den 70 werden 7-mal 70. Und das würde also gut passen, dass es bis auf die Zeit von Antiochus geht. Und wenn das überstanden ist, wenn ihr diesen Kampf überstanden habt, dann ist das Vierte Reich fertig, das Seleukidenreich. Und dann kommt nur noch der Messias. Und was war? Nachdem die Makkabäer den Sieg errungen haben und das überstanden hatten, war nur noch zu warten auf den Messias. Und er kam. Na, es waren noch 160 Jahre zu warten, aber trotzdem, das Seleukidenreich verfiel zusehends und der Messias kam. Wie er dann sein Reich aufgerichtet hat und wie er das neue Jerusalem aufrichtet und so weiter, wie das alles geschieht, das ist eine Sache nicht des Alten Testaments, sondern des Neuen Testaments. Da schickt er uns ins Neue Testament und sagt, das wird dann dort erklärt, wie das geht. Das ist ganz typisch alttestamentliche Prophetie. Das ist also für mich, als ich das las, ich habe das auch gelesen, in einem ganz alten Kommentar, vor 200 Jahren geschrieben, als ich das las, war mir so einleuchtend. Das sind keine neuen Gedanken, die Sie hier hören. Das sind ganz, ganz alte Gedanken. Ja, das andere habe ich schon erwähnt, 3x14 Geschlechter in Matthäus 1, ist auch eine Symbolkraft. Es geht um symbolische Zahlen hier. Er will unbedingt auf die 14 kommen, das habe ich schon gesagt. Kann ich zur nächsten Folie?
Ist diese Folie
irgendwo im Manuskript? Nein, ich glaube, ich habe das, aber ich habe es doch, ich habe darüber geschrieben. Ich habe es nicht so in der Folie, aber ich habe darüber geschrieben im Manuskript. Man kann es finden. Unter dem Titel zur Berechnung der 70 Wochen. Dann hier kann ich zur nächsten Folie. Oder sind noch Fragen dazu?
Ja. Ich verstehe ja das nicht. Vers 24. Da steht, die 70 Wochen sind bestimmt und danach ist dieser ewige Frieden, ewige Gerechtigkeit und so weiter.
Ja.
Das schieben Sie dann also auf unbestimmte Zeit irgendwann später. Nicht anschließend.
Wie ist es in Daniel 2? Wie ist es in Daniel 7? Wie ist es in Daniel 12? Daniel 2, das Vierte Reich wird zerstört. Und was kommt dann? Bitte? Das Messiasreich. Mit Ende des vierten Reiches kommt das Messiasreich. Das sind Daniel 2. Daniel 7, das vierte Tier wird getötet. Was kommt dann? Der Menschensohn. Und sein Reich. In Daniel 12 das Gleiche. Da wird der König des Nordens getötet. Und was kommt dann? Die Auferstehung der Toten. Und das ist nicht nur in Daniel so. Das ist in den anderen Propheten auch so. Sobald der Feind, der große Feind, vernichtet ist und die Treuen des Gottesvolkes ihre Arbeit getan haben, treu geblieben sind, dann kommt der Ausblick auf das Reich. 70 Wochen sind bestimmt, sagt er. Das heißt, 70 Wochen müssen noch verlaufen. Er sagt nicht, dass mit Abschluss der 70 Wochen zeitgemäß exakt dann der Messias erscheinen wird. Das sagt der Text nicht. Er sagt nur, 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Das heißt, 70 Wochen wird es euch noch schwer ergehen, bis dieses herrliche Ziel erreicht werden kann. Nämlich die Abtrünnigkeit, um die Abtrünnigkeit zu verschließen. Das sind Infinitive. Infinitive haben ein Ziel und Zweck. Um das zu erreichen, die Abtrünnigkeit zu verschließen, die Sünde zu versiegen, die ewige Gerechtigkeit einzuführen und das Allerheiligste zu salben, da müssen vorher noch 70 Jahre verlaufen und es werden schwere 70 Jahre sein. Das ist eigentlich was die Aussage der Prophetie selber ist. Das ist, was wir hier haben, ist ein Ausblick dann auf die Zukunft, auf das herrliche Reich, aber wieder mit verkürzter Perspektive, wie wir das immer im Alten Testament haben. In Jesaja auch. Jesaja, die ganzen Jesaja-Stellen, Jesaja 40 bis 66. Da sehen wir wieder, nachdem die Babylonier überwunden sind, dann ist der Ausblick auf das neue Jerusalem. Dann kommt das neue Jerusalem. Das ist die Art der Prophetie. Verkürzte Perspektive. Gott gibt nicht uns die Zeitangaben. Das würden wir gerne haben, ich weiß, aber es geht nicht. Also, ich habe hier jetzt nochmal das alles aufgeschrieben. Ja, das habe ich alles schon gesagt. Keiner, ja, vielleicht diese, das ist hier besser. So, hier. Die Zeit vor dem Bauen sind zwischen 67 und 49 Jahren. Ungefähr, wir wissen ja gar nicht genau, ab dem Wort, aber welches Wort denn? Das von Jeremia 30? Das von Jeremia 25? Also gibt's verschiedene Worte. Die Zeit vor dem Bauen, diese 7 Wochen, könnten 67 bis 49 Jahre sein. Die Zeit des Bauens sind 367 Jahre statt 434, die wir erwarten würden. Wenn wir mathematisch Deutsch rechnen. Und die 7 Jahre sind in Wirklichkeit 6,3 oder 6,4 Jahre. 2300 Tage sind diese letzte Woche. Diese letzte Woche ist die gleiche Zeit, wie in Daniel Kapitel 8 erwähnt. 2300 Tage. Damit wird das ganze Studium von Daniel um so viel einfacher und es wird um vieles klarer vor allem. Die ganzen vielen Fragen, die entstehen, sind nicht mehr vorhanden. Gut, Frage. Aber ist es nicht doch eine Weissagung auf Jesus Christus? Wenn das eine Weissagung auf Jesus Christus wäre, Geschwister, dann ist es dann nicht eigenartig, dass die Apostel nichts davon erwähnen? Keine Rede von 70 Jahrwochen. Irgendwo, nirgends. Keine Rede. Sag mal, ja, aber in der Offenbarung kommt doch irgendwas vor von 3,5 Jahren. Ja, 3,5 Jahre, aber nicht durch 70 Jahrwochen. Gerade dieses auffällige Schweigen im Neuen Testament sollte zu denken geben. Bei der Kreuzigung, keine Rede von, kein Hinweis auf Daniel Kapitel 9. Alle Prophetie im Daniel-Buch geht immer bis auf Antiochus. Wir werden sehen, auch in Kapitel 11 und auch in Kapitel 12 wird das so sein. Das ist die Zeit des Endes. Es geht um das Ende des Vierten Reiches. Und danach kommt das Messiasreich. Dargestellt in verkürzter Perspektive. Bitte? Die verkürzte Perspektive ist, was das heißt, Ich habe das gestern, glaube ich, erklärt. Ich habe hier mal ein Bild gezeigt. Ich habe hier mal ein Bild gezeigt. Ich kann es gerade nochmal zeigen. Wir haben hier ein, wenn ich jetzt von der Schweiz aus, von Zürich aus, Richtung Berge schaue, dann sehe ich die Berge als einen Block. Als ein, man meint, man kommt da überhaupt nicht drüber. Ja. Aber wenn man dann hinfährt, merkt man, da gibt's gar keinen Block. Dieser ganze Block entpuppt sich als eine Kette von verschiedenen Bergen. Das heißt, von der Ferne aus sieht es, wie wenn das hier alles in einer Ebene wäre. Aber diese Ebene gibt es nicht. Das heißt, durch die Perspektive, durch die große Ferne, kommt es meinem Auge so, als ob diese Perspektive zwischen dem vorderen Berg und dem hinteren Berg, als ob da nichts dahinter wäre, nichts dazwischen wäre. Und genauso sieht der Prophet in die Ferne und sieht den Antiochus und das Messiasreich, gerade aufeinander folgend, als ob nichts dazwischen wäre. Das ist hier gemeint mit verkürzte Perspektive. Zwei oder mehrere zukünftige, aber zeitlich auseinanderliegende Ereignisse werden als zusammenfallend geschaut. Fernes und Nahes werden in einem einzigen Bilde dargestellt. Die zeitliche Komponente tritt zurück. Delitzsch sagt, das Prinzip der prophetischen Zusammenschau weit auseinanderliegender Ereignisse, geschaut in verkürzter Perspektive, erlaubt es, dass der Prophet ein zukünftiges Ereignis mit einem Ereignis der gegenwärtigen oder nahe in der Zukunft liegenden Zeit zusammen in einem einzigen Bilde schaut, obwohl sie zeitlich nicht zusammengehören. Das ist hier so gemeint. Zurück zu meinem Bild, wo waren wir? Zu diesen Tagen noch einmal. Zu diesen Tagen. In Kapitel 8, Vers 14, denkt dran, dort war gefragt worden, wie lange dauert denn die ganze Zeit das Dahingeben des Heeres und des Heiligtums und dann auch das Aufhören der Opfer und des Frevels, die Aufrichtung des Frevels. Und da haben wir gesagt, es sind 2300 Tage, wo diese Antwort bekommt er. Das ist umgerechnet 6 Jahre und 4 Monate und 20 Tage. Wenn man aber die Schaltmonate einrechnet, und das müssen 2 Schaltmonate gewesen sein, dann sind es 6 Jahre und 2 Monate und 20 Tage. Aber das zählt als 7 Jahre. 6 Jahre, 2 Monate und 20 Tage. Dazu kann ein Jude sagen, das ist eine Jahrwoche. Die zweite halbe Woche, die dauert exakt 1290 Tage, das sind 3,5 Jahre. Folgedessen haben wir also nicht exakt die Mitte. Die erste halbe Woche muss dann also ungefähr 1010 Tage sein. Das sind 2 Jahre, 8 Monate und 20 Tage. Wenn man den Schaltmonat einberechnet. Und die Jahrwoche insgesamt, die 2300 Tage sind dann also nicht exakt in der Mitte geteilt, sondern ungefähr in der Mitte geteilt. Es sind auch nicht exakt 7 Jahre, sondern 6,3. Das ist die Zeit von Herbst 171 bis zum Tod von Antiochus, das ist Februar 164. Das sind knapp, nicht einmal, sind 6,4 Jahre sind das. Das heißt, nichts ist exakt. Keiner von den drei Abschnitten ist exakt. Nicht der erste, nicht der zweite und nicht der dritte. Aber Zahlen mit Symbolbedeutung, mit kräftiger Symbolbedeutung. Ja. Haben überhaupt nichts damit zu tun. Nein. Das sind nur Anspielungen, natürlich. Die Bilder werden aufgegriffen. Die Offenbarung nimmt ja lauter Bilder aus dem Alten Testament. Die Bilder nimmt es auf. Aber die Auslegung, die Deutung, das gehört in die Geschichte der Offenbarung hinein. Also in die dortige Geschichte. Und betrifft meines Erachtens exakt 3,5 Jahre. Das ist ein anderes Thema. Aber es hat nichts mit dem Daniel zu tun.
Ja. 49. Wir singen 1, 3 und 5. Lob und Dank. 49. 1, 3 und 5. Und widerstehen.
Jetzt möchte ich noch ein bisschen Zeit verwenden für die anderen Modelle. Ich habe ja versprochen, ich möchte euch 6 Modelle zeigen, die alle nicht aufgehen. Und man merkt, wie die Ausleger ringen, und zwar über Jahrhunderte hinweg. Also das ist nicht alles aus der gleichen Zeit. Das bekannteste Modell, das wir ja wahrscheinlich am besten kennen, ist das sogenannte dispensationalistische Deutung. Das heißt, das ist ein furchtbares Wort, ich weiß, aber das vergessen Sie, es ist einfach eine gewisse Richtung, lehrmäßige Richtung wird dadurch angedeutet. Also, wie geht das? Die sagen, es beginnt, die ganze Zählweise ist also beginnt mit Nehemia, mit der Erlaubnis, zurückzukehren, um die Mauer zu bauen, unter Artasaster im Jahre 444 vor Christus. Und die 49 Jahre, die 7, die gehen dann bis zum Jahr 395. Da hat man ein großes Fragezeichen. Denn man kann, mit diesem Datum kann man nichts anfangen. Das wird einfach gar nicht erwähnt. Gut. Aber dann zählt man weiter von, und kommt dann tatsächlich auf das Jahr der Kreuzigung Jesu Christi. Man zählt also die 434 prophetischen Jahre dazu, kommt dann auf Christus und dann stoppt man die Zählung der Jahre für 2000 Jahre, wird das einfach aufgehört zu zählen und dann beginnt das dann irgendwann wieder am Tag X weiter zu zählen und dann zählt man noch einmal 7 Jahre und der Herr Jesus kommt zweimal, einmal am Anfang der 7 Jahre und einmal am Ende der 7 Jahre. Und diese 7 Jahre nennt man die sogenannte Drangsalszeit. Und die Lücke dazwischen, die heißt die Zeit der Gemeinde. Das ganze System hat dermaßen viele Probleme. Ich habe jetzt einmal 5 Probleme aufgeschrieben. Aber es gibt noch mehr. Aber ich zeige es einmal. Wo sind die Probleme? Das erste Problem ist, um auf die Zahl zu kommen, dort, um auf diese Zahl der Kreuzigung Jesu zu kommen, muss man ja die prophetischen Jahre umrechnen in Sonnenjahre. Das heißt, man rechnet ein prophetisches Jahr hat 360 Tage und jetzt muss man diese 360 Tage umrechnen in Sonnenjahre. Das heißt, man sagt 360 mal 483, das sind diese 69 Jahre, 69 Jahrwochen, 69 mal 7 gibt 483. 483 mal 360 geteilt durch 365. Und das rechnet man und dann kommt man auf 476. Und dann rechnen wir von 444 vor Christus 476 Jahre dazu und siehe da, man kommt exakt ins Jahr 32 nach Christus. Und dann sagen diese Vertreter, das Jahr 32 nach Christus war das Todesjahr Jesu Christi. Nun, das ist auch nicht ganz richtig, denn es war nicht das Todesjahr Jesu Christi, es war das Jahr 30 war das Todesjahr. Aber das lassen wir jetzt einmal so. Erstes Problem ist, man darf das nicht tun. Man darf das nicht tun. Ich habe das schon erwähnt, weil die Juden haben alle 2 bis 3 Jahre einen Schaltmonat eingeschoben. Und diese Schaltmonate sind schon eingerechnet in die 70 Jahrwochen. Das heißt, wenn er von 70 Jahrwochen redet, dann redet er nicht von 360 mal 70, sondern er redet von 70 Jahren. Ja, das heißt, 70 mal 7 Jahren. Das heißt, da sind die Schaltmonate schon dabei. Würden wir jetzt nochmal das alles rückrechnen von prophetischen Jahre in Sonnenjahre, dann tun wir eigentlich etwas, was gar nicht erlaubt ist. Bei allen Jahresangaben in der Bibel sind die Jahre mit Zusatzmonat schon eingerechnet. Ja? Würden wir die prophetischen Jahre in Sonnenjahre umrechnen, so würden wir die Schaltmonate doppelt zählen. Und das darf man nicht. Und Christus starb nicht im Jahr 32, sondern im Jahr 30 nach Christus. Das kann ich biblisch belegen. Wieso? Im Lukas 3, Vers 23 steht, dass der Herr Jesus, als er auftrat, 30 Jahre alt war. Und Lukas sagt, er war etwa 30 Jahre alt. Und dann sagen sie, naja, wenn er etwa 30 Jahre war, dann könnte er ja auch 32 oder 28 gewesen sein. Ne? Nein, kann er nicht. Weil wenn Lukas etwa sagt oder ungefähr sagt, dann meint er genau. Lukas ist ein so exakter Mensch, dass er sagt, er war etwa 30. Das bedeutet, er war 30 Jahre und 2 Monate vorher und 2 Monate nachher, vor Geburtstag oder nach dem Geburtstag. Das heißt das etwa. Zum Beispiel bei dem 12-jährigen Mädchen. Das 12-jährige Mädchen, die Tochter des Jairus. Wie alt war die? 12. Und was sagt Lukas? Etwa 12. Wieso etwa 12? Weil er den Geburtstag nicht weiß. Versteht ihr? Lukas ist so genau, dass er beim 12-Jährigen etwa sagt. Und beim Herrn Jesus, da wusste er nur, dass er 30 Jahre war, aber man weiß nicht genau den Geburtstag, also war er etwa 30. Das heißt, für unsere Begriffe war er 30. Der Herr Jesus war tatsächlich 30. Als er auftrat. Gut, wenn er auftrat und 30 war, 3 Jahre hat er gedient, und dann ist er gestorben, 3,5 Jahre, und dann ist er gestorben. Das heißt, als er gestorben ist, war er 33,5, ungefähr. 33,5. Wenn er 33,5 war, jetzt müssen wir rechnen, wann ist er denn geboren? Nun, er muss geboren gewesen sein vor dem Jahr 4 vor Christus. Warum? Weil Herodes im Jahr 4 vor Christus gestorben ist. Und zur Zeit von der Geburt Jesu hat Herodes noch gelebt. Und Herodes, als er dann den Herrn Jesus töten wollte, hat er die Kinder von Bethlehem getötet, die alle bis 2 Jahre alt waren. Das heißt, er wollte auf Nummer sicher gehen, alle Babys werden getötet bis 2. Das heißt, irgendwie ein gewisser Zeitraum war schon verflossen und er wusste nicht genau, aber ungefähr ein Jahr oder vielleicht weniger als ein Jahr, aber um auf Nummer sicher zu gehen, hat er gerade alle bis zum zweiten Lebensjahr werden alle getötet. Das heißt, der Herr Jesus ist ungefähr im Jahr 4 vor Christus oder 5 vor Christus geboren. Ja, wenn wir jetzt rechnen, das Jahr 0 existiert nicht, oder? Das heißt, wir rechnen jetzt rückwärts, zum Beispiel vom Jahr, sagen wir, er ist im Jahr 5, ungefähr im Jahr 5 vor Christus geboren. Das Jahr 5 vor bis 4 vor, das ist ein Jahr oder ein halbes Jahr, je nachdem. Dann kommt das Jahr von 4 bis 3, von 3 bis 2, von 2 bis 1. Und dann kommt das Jahr 0, das gibt's nicht. Dann kommt das Jahr 1. Das heißt, wir müssen ein Jahr abrechnen. Also es ist nicht 35 Jahre bis zum Jahr 30, sondern es sind nur 34 Jahre bis zum Jahr 30. Vom Jahr 5 vor Christus bis zum Jahr 30 verlaufen 34 Jahre. Bitteschön, wann ist er dann gestorben? Es kann nur im Jahr 30 gewesen sein. Im Jahr 32 wäre er schon um 2 Jahre zu alt gewesen. Also der 32 ist zu spät. Das Jahr 30 ist tatsächlich das Todesjahr Jesu Christi.
Aber da kommt ein Problem. Wirklich ein Problem. Wenn wir in jenem Modell angenommen, nicht genau genommen haben, dann dachten wir, das
ist da gibt es ja keine Angaben von Jahren, von Jahrzeitspannen. Das ist ja ein Zeitalter, ein Mannesalter, das hier angegeben wird. Ist ein Unterschied, ob in der Prophetie eine Zeitspanne angegeben wird von 70 Jahrwochen oder ob gesagt wird, dieses Mädchen war 12 Jahre alt. Das ist schon ein Unterschied. Sie war tatsächlich 12 Jahre alt. Oder wenn er sagt zum Beispiel, diese Zeitspanne, die geht 1290 Tage. Das ist exakt. Da kann man nichts mehr schieben oder so. Aber wenn er 70 Jahrwochen sagt, das ist nicht eine exakte Angabe. Das ist schon ein Unterschied. Drittens, 444 vor Christus war nicht das Ausgehen des Wortes, Jerusalem zu bauen. Es wäre auch schwer denkbar, dass die Antwort auf das Gebet im Jahre 538 erst 94 Jahre später kommt. Schon schwierig. Ja. Viertens, die Lücken einzuschieben ist nicht erlaubt. Auch die Exiljahre waren ohne Lücken. Man darf nicht Lücken einschieben in diese 70 Jahre. Diese Lücke hier zwischen dem Kreuz und zwischen und der, dieser letzten Woche, die ist nicht erlaubt. Die gibt's nicht. Die darf nicht sein. Und noch etwas. Er schreibt ja, er sagt, die Vertreter dieser Auffassung sagen, die Lücke ist deshalb, weil er spricht ja von der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus. Jerusalem wurde verwüstet und das war doch schon 40 Jahre nach der Kreuzigung Jesu, also laufen schon von der 69. Jahrwoche bis zur Zerstörung Jerusalems laufen schon 40 Jahre weiter. Da ist ja dann eine Lücke, da wird ja nicht gezählt. Das ist das Argument. Und das Problem ist, es ist eine ganz völlige falsche Voraussetzung. Es geht ja gar nicht um das Jahr, um die Zeit von Jesus Christus. Es geht um die Zeit von Antiochus. Es passt hinten und vorne nicht zusammen. Die Zerstörung der Stadt fand in der 70. Woche statt. Nein, fand nach den 62 Wochen statt. Das heißt, im Zusammenhang mit der Tötung des hohen Priesters fand auch die Zerstörung der Stadt statt. Und nicht 40 Jahre später. Es passt auch hier nicht. Es passt hinten und vorne nicht zusammen. Die ganze Theorie, je mehr man sich überlegt, merkt man, das geht nicht auf. Und das wissen die Theologen auch, deshalb haben sie nach anderen Lösungen gesucht. 70 nach Christus, die Zerstörung Jerusalems, fiele dann in die Lücke hinein. Dann sagt man, ja, aber von der Lücke wird ja nichts berichtet. Die Lücke ist die prophetielose Zeit. Ja, und die 70 nach Christus, die werden aber schon berichtet? Das fällt ja in die Lücke. Das geht auch da nicht. Also auch in sich ist das ganze Lehrsystem, hat so viele Probleme, dass man schon das sehr große Fragezeichen bekommt. Lass mal das Tausendjährige Reich mal bitte aus dem Spiel, das ist, macht alles komplizierter. Wir sind ja bei Daniel und soviel ich gelesen habe, bei Daniel habe ich nicht ein einziges Mal von 1000. Ah, auf der Folie, gut. Ja, ich habe es gesehen. Aber im Buch Daniel kommt es nicht vor, zum Glück. Also gut. Dann zweite Deutung oder zweite Lösungsvorschlag. Teilung der 70. Woche. Man sagt, wir machen das einfacher. Wir beginnen bei Esra, das passt ja auch. Esra, und dann zählen wir ohne zu rechnen, ohne umzurechnen in prophetische Jahre. Dann geht es nämlich tatsächlich auf das Jahr 26 ungefähr, also das Kommen Jesu Christi. Dann passt's. Da passt mit den 69 Jahren, passt alles, oder? In der Mitte der Woche wird Jesus gekreuzigt und das Opfer hört auf. Also das geistlich gesehen hört das Opfer auf, ja, sagt man dann. Die Israeliten haben ja weiter geopfert, aber das gilt dann nicht mehr, sagt man. Ja. Und dann kommt die zweite Hälfte der Woche, da ist die Lücke. Ab der Kreuzigung Jesu kommt die Lücke und zum Schluss kommen nochmal 3,5 Jahre und dann kommt das Ende. Das ist genauso künstlich wie die andere. Es ist nur ein bisschen mit den 3,5 Jahren verschoben. Die Zerteilung der Woche in der 70. Woche ist gar nicht zulässig vom Text. Man darf nicht die 70. Woche, die 3,5 plus 3,5, einfach auseinanderreißen um 2000 Jahre. Das ist absolut verboten, ja, vom Text her. Und außerdem ist der Ausgangspunkt Esra, passt eigentlich nicht, denn Esra, da war nicht das Wort, das ausging, um Jerusalem wiederzubauen. Und der Text sagt nicht, dass der Gesalbte in der Mitte der letzten Woche ausgerottet wird. Steht gar nicht im Text. In der Mitte der Woche hört das Opfer auf, nicht der Gesalbte wird ausgerottet. Wir haben da gelesen, 26, nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet. Nicht in der Mitte der 70. Woche. Da hört nur das Opfer auf. Und 70 nach Christus fiel er auch wieder in die Lücke. von der nichts berichtet werden darf, aber gerade da, das würde ja dann berichtet werden, oder die Zerstörung der Stadt Jerusalems. Dritte Deutung, die adventistische Deutung und auch von einem gläubigen Mann, Oberlin. Ich weiß nicht, ob jemand den kennt, es war ein Schweizer. Oberlin hat ein Buch geschrieben über Daniel und über Offenbarung. Und er kommt auf folgende These. Er, der Erste, der mir begegnet ist, der sagt, die 70 Jahre gehören zusammen. Hat mich schon, das schon sehr sympathisch. Das ist keine Lücke. Wunderbar. Er beginnt auch bei Esra zu zählen, kommt auch natürlich auf den Herrn Jesus und auf die Kreuzigung in der Mitte der Jahrwoche. Und dann rechnet er noch 3 Wochen weiter, dann kommt er also zum Ende. Das Ende ist also dann im Jahr 33 oder 34 nach Christus. Was ist hier? Passt doch gut, oder? Passt alles zusammen. Aber der Text sagt nicht, dass der Gesalbte in der Mitte der letzten Woche ausgerottet wird. Steht nicht, sondern nach den 62 Wochen. Das heißt, der ist leider hier um 3,5 Jahre zu spät. Der müsste schon im Jahr 26 getötet werden. Nämlich am Ende der 69 Woche. Am Ende der 62, der 7 plus 62 Wochen. Im Jahr 34 ergoss sich keine Verwüstung über den Verwüster. Das passt nicht. Das steht ja am Ende dieser 70. Woche, kommt die Verwüstung über den Verwüster. Geschah aber nichts im Jahre 34. Und Jerusalem sollte noch in der 70. Woche verwüstet werden. Nach den 72 Wochen wird die Stadt zerstört. Da geht's, das passt nicht. Da muss man dann noch 35 Jahre warten, dann wird Jerusalem zerstört. Passt auch nicht. Das ist alles gut gemeint. Man versucht irgendwie das hinzukriegen. Es geht nicht auf. Der Fürst macht, dass man das Opfer aufhört. Der Fürst macht, dass man aufhört, das Opfer im Tempel darzubringen. In diesem Sinne beseitigt er es. Er tut dies, um den Gräuel der Verwüstung aufzustellen. Auf Daniel 12, Vers 11. Von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt wird, um den Verwüstungsgräuel aufzustellen, sind es 1290 Tage. Wir kommen dann in Kapitel 12 auf das noch. Das heißt, zuerst wird das Opfer aufgehört und dann wird der Verwüstungsgräuel aufgestellt. Also zuerst müssen die Opfer aufhören, um jetzt den Gräuel aufzustellen. Das passt hier überhaupt nicht. Passt nicht rein. Der Gräuel, wo wäre der Gräuel? Passt nicht hin. Der Gräuel, das müsste dann irgendwas sein, was im Jahre 70 nach Christus geschieht. Aber 70 nach Christus passt hier in dieses Schema von Auberlin nicht hinein. Das ist die adventistische Deutung. Die Adventisten sind hier sehr, sehr vehement. Die sagen, das ist die einzige Lösung für Daniel 9. Aber es geht nicht auf.
Dein Argument, dass es über den Verwüstet, keine Verwüstung kommt, das gilt hier dann praktisch dann für alle diese problematischen Leute.
Ja, fürs andere. Ja, fürs andere, ja, klar. Aber die dispensationalistische Deutung, die würde sagen, das ist dann halt zum Schluss der Tod des Antichristus. Verstehst du? Von daher. Vierte Deutung. Ja, das ist jetzt geklärt. Vierte Deutung. Entschuldigung. Zurück. Jetzt bin ich falsch. Da haben wir 2 Lücken. Das ist jetzt ganz besonders interessant. Die fangen bei 538 an, dann haben sie die ersten 7 Wochen und dann wissen sie nicht, wie weiter. Dann schicken sie mal 100 Jahre dazwischen als Lücke ein, weil sonst passt ja nicht, sonst kommt man nicht auf Christus. Also 100 Jahre kommen jetzt mal rein. Dann kommen die nächsten 434 Jahre, damit wir auf Christus kommen. Und dann kommt keine Zerstörung Jerusalems, dann schiebt man wieder eine Lücke ein. Ja. Und das schiebt man dann einfach in die Endzeit, also 2000 Jahre dazwischen. Und dann haben wir die letzte Woche. Das hat riesen viele Probleme. Ja. Unerlaubte Lücken. Und 70 nach Christus, die Zerstörung der Stadt fällt wieder in die Lücke hinein. Es geht auch nicht auf. Fünfte Deutung. Sehr sympathisch. Die präteristische symbolische Deutung. Was heißt das? Die sagen, das Ganze ist gar nicht zu zählen, sonst ist alles symbolisch. Aber symbolisch, ziemlich stark gedehnt, symbolisch. Die erste Woche, die ersten 7 Einheiten sind undefiniert irgendwann. Gut, das kann man ja noch gelten lassen. Die zweiten 62 sind undefiniert, irgendwann ein bisschen länger, als, also statt 430 sind es halt dann 530 oder 500, statt 430 sind es vielleicht 470. Das könnte man auch noch irgendwie gelten lassen. Aber das Problem kommt jetzt. Die letzte halbe Woche, die wird auf 2000 Jahre gedehnt. Das ist ein Riesenproblem, oder? Die dreieinhalb Jahre, und dann kommt die Kreuzigung Jesu, und von der Kreuzigung Jesu bis heute, nein, nicht bis heute, von 30 nach Christus bis 70 nach Christus, die zweite Hälfte der Woche, wird von dreieinhalb Jahren auf 40 Jahre gedehnt. Das ist aber auch unverhältnismäßig. Das ist zu lange. Man kann nicht eine Woche in der Mitte halbieren und sagen, die Mitte ist, ja, da sind dreieinhalb Jahre und da kommen 40 Jahre. Da ist genau die Mitte. Das geht nicht. Das ist nicht die Mitte. Versteht ihr? Also auch das ist hier schon schwierig. Und bitte vergessen wir, im Jahre 70 nach Christus wurde zwar Jerusalem zerstört, aber das war nicht die Erfüllung von Daniel 9, Vers 24. Die Opfer wurden nicht abgeschafft, um den Gräuel aufzustellen. Die Opfer wurden nämlich im Juli wurden die Opfer abgeschafft. Im Juli haben sie aufgehört zu opfern. Im August ist die Stadt gefallen. Also die haben nur einen Monat vorher, vor dem Fall der Stadt, die Opfer aufgehört. Nicht dreieinhalb Jahre. Passt auch nicht. Und die Opfer wurden nicht deshalb abgeschafft, um den Gräuel der Verwüstung aufzustellen, denn im 70 nach Christus wurden die Opfer abgeschafft, weil man keine Kraft mehr hatte und kein Geld mehr hatte und nichts mehr hatte. Man war ja am Verhungern in der Stadt. Deshalb hörten die Opfer auf in Jerusalem. Auf die Vergangenheit bezogen, auf das erste Jahrhundert bezogen, alles. Die klassische Deutung, das ist ja die eigentlich, die sehr bekannt wurde, über lange Jahrhunderte eigentlich auch gehalten wurde. Das war so auch symbolisch. Alles ist symbolisch, das kann man ja noch gelten lassen, bis zur Kreuzigung Jesu, aber dann wird es schwierig. Nach der Kreuzigung Jesu, die ersten dreieinhalb Jahre gehen bis 70 nach Christus. Also von 30 bis 70 ist gedehnt. Die dreieinhalb Jahre werden auf 40 Jahre gedehnt. Und die zweite Hälfte, die wird auf 2000 Jahre gedehnt. Und das geht nicht. Also das ist wirklich nicht erlaubt. Bei aller Symbolik und bei aller Liebe zur Symbolik, aber das hier ist nicht erlaubt. Man kann nicht sagen, das ist die Hälfte der Woche. Die eine Hälfte dauert 40 Jahre, die andere Hälfte dauert 2000 Jahre. Also das heißt, jeder hat wirklich seine Mühen, um diese ganzen Jahre unterzubringen. Die Opferdarbringungen hörten beim römischen jüdischen Krieg am 17. Juli 70 nach Christus auf, aber nicht um den verwüstenden Gräuel aufzustellen. Das vergisst man auch. Die Opfer hörten auf, sagen sie, 70 nach Christus. Ja, natürlich hörten sie auf, aber nicht um den verwüstenden Gräuel aufzustellen. Aber in Daniel steht, die Opfer hörten auf, um den verwüstenden Gräuel aufzustellen. Da wurde kein Verwüstungsgräuel aufgestellt im Jahre 70 nach Christus. Titus schloss keinen Bund mit den Juden, er drängte ihnen auch keinen auf. Titus wurde nicht 70 nach Christus getötet und auch die römischen Heere nicht. Das ist ein ganz starkes Argument. Oder? Und die letzte halbe Woche, 2000 Jahre, ist unverhältnismäßig stark gedehnt. Ist nicht erlaubt. Das waren die sechs Deutungen, keine geht auf. Und es gibt keine weiteren, die wirklich sonst irgendwie Sinn machen würde. Also wir gehen zurück zu der Deutung auf Antiochus, die meines Erachtens, die ist mit den wenigsten Problemen. Das einzige Problem haben wir, dass wir nicht ganz exakt mathematisch zählen können. Das stimmt, das gebe ich zu. Aber, wie gesagt, diese Zahlen haben schon einen Symbolwert. Das ist für die Deutschen ein Problem, das gebe ich zu. Für Juden, es wäre interessant, wie Juden darüber denken. Es wäre mal schön, Juden da, wenn wir da Judenchristen hätten, die jetzt wirklich jüdisch denken. Also, ja. Gut, jetzt, ich bin jetzt so ziemlich fertig mit diesem Text. Ich schaue gerade. Ihr seid auch fertig.
Noch eine Frage. Ja. Mit Matthäus 24. Ja.
Das ist gut für die Frage. Danke für die Frage. Das ist, auf die soll ich doch noch kurz eingehen. Der Herr Jesus hat doch Daniel erwähnt. In Matthäus 24, Vers 15 sagt der Herr Jesus, wenn, der Gräuel, wenn ihr seht den Gräuel der Verwüstung aufgestellt an heilige Städte, wer das liest, wie bei Daniel geschrieben steht, wer das liest, der merke auf und dann sollen sie fliehen. Schauen wir uns die Stelle an. Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr also den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet wurde, an heiligem Orte oder heiliger Stätte, werdet aufgestellt sehen, der es liest, bedenke es, dann sollen die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Wichtig ist, dass wir uns merken, wenn der Matthäus sagt, zeigen möchte, dass sich eine Stelle aus dem Alten Testament erfüllt, im Neuen Testament. Wenn Matthäus da berichtet, wie der Herr Jesus darüber spricht, dann leitet er es immer ein mit den Worten, auf das erfüllt würde, was in den Propheten so und so geschrieben steht. Doppelpunkt. Und gerade hier haben wir nicht diese Formel, sondern hier haben wir nur einen Hinweis auf Daniel. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, von dem Daniel auch geredet hat. Das heißt, es wird sich etwas wiederholen, was bei Daniel damals geschah. Was denn? Ein Gräuel wird sich wiederholen. Ein Gräuel kann sich sehr oft wiederholen. Ja? Ein Verwüstungsgräuel ist etwas Ekelhaftes. Und wenn dieser Gräuel, wie er damals bei Antiochus geschah, wenn dieser Gräuel wieder geschieht, da, bei euch da in Jerusalem, dann bitte, dann denkt dran. Wer das bei Daniel liest, der soll mal gut aufpassen. Wie ist es denn damals ergangen? Und was ist damals dann geschehen? Und wie wird es dann jetzt geschehen? Das heißt, der Herr Jesus spricht hier von einer Wiederholung der Geschichte. Nicht von einer Doppelprophetie, bitte. Die Geschichte wiederholt sich sogar sehr oft. Geschichte wiederholt sich und er sagt, aber das, was jetzt geschehen wird über Jerusalem, das wird schlimmer sein, als aber das, die Drangsal, die dann kommen wird, über Jerusalem, wird schlimmer sein, es wird eine Drangsal sein, wie sie noch nie gewesen ist, also schlimmer als die unter Antiochus. Das heißt, er sagt, bei Antiochus habt ihr sozusagen eine Vorgeschichte erlebt, von dem, was jetzt kommt. Es wird jetzt dicker kommen, es wird schlimmer kommen. Und bei Daniel ist es schon berichtet, da gab es einen, unter Antiochus gab es einen Gräuel der Verwüstung. Das heißt, es gab eine Entweihung des Heiligen. Und jetzt, zur Zeit, wann dieses geschieht, gibt es nochmals eine Entweihung des Heiligen. Wie genau und was genau, sagt er nicht. Er sagt nur Gräuel der Verwüstung. Das heißt, ein verwüstender Ekel. Und wenn das dann geschieht, dann müssen sie fliehen. Das ist das Zeichen für sie. Ja, 70 nach Christus. Ja. Das heißt, das ist aber nicht die Daniel-Prophetie, dass sie sich erfüllt, sondern das ist eine Parallelsituation wie bei Daniel. Den Gräuel, der bei Daniel geschehen ist, der wird sich wiederholen. Das heißt, der Ekel, diese Frevel, der bei Daniel geschehen war, nämlich, dass das Heiligtum betreten wird, und dass das Heiligtum oder dass der heilige Ort von unheiligen Füßen betreten wird, so etwas wird kommen. Aber es wird schlimmer werden. Und es kam ja dann auch so. Und es kam schlimmer als zur Antiochus-Zeit. Es war eine Totalzerstörung, Totalverwüstung. Ja. Doppelerfüllung kennt die Bibel nicht. Es gibt nicht eine Aussage, eine Prophezeiung von einem Ereignis, das sich dann zweimal erfüllt. Das geht nicht, das macht Gott nicht. Da würde er die Leute in der Irre führen. Das macht Gott nicht. Er gibt ganz deutliche Anweisungen, ganz deutliche Kennzeichen und Hinweise und dies erfüllt sich einmal. Aber Geschichte kann sich wiederholen. Also Parallelen gibt es immer wieder in der Geschichte. Gut, ich weiß, das war jetzt schon ein sehr anstrengender Nachmittag. Aber vielleicht ist ein bisschen was in unseren Gedanken hängen geblieben. Wichtig ist, dass wir darüber nachdenken. Es geht nicht darum, was ich glaube. Es ist überhaupt nicht wichtig. Es ist viel wichtiger, dass wir lernen, wie gehen wir mit der Bibel um? Wie gehen wir mit schwierigen Stellen um? Wie gehen wir heran? Und nicht zu schnell irgendwelche fertig vorgefasste Systeme übernehmen. Vielmehr schauen, was passt denn am besten in den Zusammenhang hinein? Und was wirft am wenigsten Fragen auf oder hat am wenigsten Probleme? Das ist ein besserer Weg, so zu gehen. Übrigens, das sind nicht wichtige Fragen. Das sind nicht heilsentscheidende Fragen. Wenn Leute jetzt was anderes glauben, das ist überhaupt kein Problem. Das wirkt sich im praktischen Leben überhaupt nicht aus. Deshalb können Christen ruhig miteinander leben, die ganz verschiedene Auffassungen haben über Daniel 9. Ich habe das leider einmal erlebt, das heißt erlebt, ich habe gehört, dass jemand die Versammlung verlassen hat von Geschwistern, weil die eine andere Position einnehmen zu Daniel 9 als er. Ich sage, wie kann das überhaupt geschehen, dass er wegen so einer Frage die Geschwister aufgibt? Das ist schon eine ziemlich ernsthafte Sache. Wegen solchen Fragen darf man nie Gemeinschaft aufgeben. Da hat man dann die Prioritäten wirklich verwischt und vertauscht. Gut, dann wollen wir jetzt hier noch abschließen mit Gebet.